Jetzt das Spannungsfeld vom Glauben. Das hat etwas mit dem Heilsplan von Gott zu tun. Heilsplan von Gott bedeutet, dass nicht alles, was Gott geplant hat in seiner ganzen Geschichte mit dem Menschen, bereits präsent ist, bereits da ist, bereits offenbar ist. Dani hat ja gestern predigt über die Kraft der Hoffnung. Ich hoffe, ihr habt all die Predigt irgendwo schon geschaut oder gehört oder hier miterlebt. Sonst möchte ich sehr ans Herz legen. Ich mache jetzt Werbung für seine Predigt. Er hat Werbung gemacht für die Gemeindelehrwoche. Er ist wirklich stark. Wenn man auf etwas herschauen kann, was noch nicht ist, aber so stark ist und so motivierend ist, dass man eben voll fokussiert auf das zugehen kann. Da sind wir mitten in unserer Woche drin. Hebräer 11, 1. Was ist der Glaube? Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Oder Delberfelder sagt es so, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit oder auch eine Grundlage dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Luther, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das tut eigentlich schon den Bogen ansprechen, das Spannungsfeld tut es schon voll betonen, die Bibelstelle. Man glaubt etwas, man sieht etwas, man hofft auf etwas, das noch nicht da ist. Das ist ja auch das Wesen der Hoffnung, sagt der Paulus dann auch im Römerbrief. Weil eine Hoffnung, die schon erfüllt ist, die schon da ist, ist eigentlich gar keine Hoffnung mehr. Das ist ja logisch. Ich muss nicht mehr hoffen auf etwas, das ich auf dem Tisch habe. Zum Mittagessen, hoffentlich geht es endlich zum Mittag, wo du stehst, hockst vor einem gefüllten Teller, ein gefülltes Glas, das ist erfüllte Hoffnung, also das ist schon da, da musst du nicht mehr länger hoffen. Außer du sagst, ich hoffe, dass es morgen etwas anderes gibt, das ist auch eine Art Hoffnung, aber das wäre eben der erste Tag drauf. Jetzt, ein Spannungsfeld vom Glauben, das Spannungsfeld sollte man nicht auflösen. Wir sollten nicht probieren, das Spannungsfeld, das Gott irgendwo bewilligt hat, in seinem genialen Plan, dass wir das selber probieren aufzulösen. Aus verschiedenen Gründen könnte ja das sein. Es gibt manchmal den Versuch vom Menschen, Sachen zu erklären, die wir nicht ganz erklären können, weil nämlich die Bibel nicht klar darüber redet. Weil die Bibel das gar nicht bis ins letzte Detail darlegt oder darstellt, wie das genau gemeint ist. Wir sollten nicht über Grenzen von dem ausgehen, was das Wort Gottes uns sagt. Und wir sollten uns auch nicht leiten durch unsere Erfahrungen, Wünsche, Hoffnungen. Das mag sein, dass wir sagen, jetzt muss es doch kommen, jetzt oder nie. Und wir sind so voller Wunsch, Gott, jetzt musst doch du etwas tun. Du musst doch. Dass wir am Punkt sind, eigentlich, wo wir seine Souveränität nicht mehr achten und sagen, aber du musst doch, du bist doch so. In unserem Bild ist er so. Wir haben ihn in einen Kasten getan, in eine Box getan. Und jetzt sagen wir, in meiner Box bist du so, darum musst du jetzt handeln. Und dort bewegen wir uns dann sehr schnell in einen Bereich rein, wo, wenn man das Gesamtzeugnis von der Schrift anschaut, von der Bibel anschaut, wo möglicherweise eben dann auch nicht mehr stimmt. Wo wir uns ein Bild gemacht haben von Gott, das er gar nicht ist. Eben unsere Vorstellung über Gott, über einen Menschen, über Gott, über den Glauben, wo dann vielleicht nicht in der Bibel begründet sind. Aufrechterhalt ist das Motto von diesem Spannungsfeld. Wir müssen es zulassen, dass wir nicht auf jede Frage Antwort haben, dass wir nicht alles abschliessend erklären können. Und wir müssen es zulassen, dass wir in dem Sinne bleiben, fragend, wie ein Kind vielleicht auch. Darum glaube ich auch, dass das wirklich ein Wort ist an uns alle, auch heute Abend hier. Wenn ihr nicht werdet wie Kind, könnt ihr das Reich von Gott nicht sehen. Und Kinder, die fragen nicht immer bis zur hinterletzten Erklärung, sondern sie können dieses nehmen, jenes nehmen, auch wenn das wie nicht zusammengehört, verstandesmässig. Aber sie nehmen einfach beides in Anspruch für sich und leben drin. Und ich glaube, das ist das, was gemeint ist, dass man mit kindlichem Glauben immer wieder zu dem Gott, zu seinem Wort kommen soll und soll nehmen, was wir verstanden haben, soll umsetzen, was wir verstanden haben, auch wenn wir es nicht letztgültig bis sie das Letzte erklären oder verstehen können. Weil in diesem Spannungsfeld liegt eben eine Kraft, eine Dynamik. Und die Kraft, die drin liegt, ist eigentlich die, dass wir nämlich Gott Vertrauen schenken müssen. Wir müssen sagen, okay Gott, ich verstehe es gerade nicht ganz, aber ich vertraue dir, dass du hier drin bist und ich will dir einfach von Herzen glauben. Jetzt das Ziel von heute Abend. Das sind grosse Ziele, ich weiss. Weil ich vieles nur ein bisschen anschneiden und antopfen kann. Ich hoffe, dass es so viel, wie ich es anschneiden und berühren kann, verstanden wird und es nicht die Verwirrung grösser wird, sondern die Klarheit grösser wird. Das ist wirklich mein Gebet. Gottes Heilsplan ein bisschen besser verstehen anhand von der perspektivischen Sicht von biblischen Aussagen. Das ist eins der Ziele. Das andere Ziel ist, die Gefahr von einer überrealisierten Eschatologie vermeiden. Was heisst es? Eschatologie kommt von der Lehre der letzten Dinge. Also Eschatos ist äußerst, das Äußerste, das Letzte. Und überrealisiert wollte ich eigentlich sagen, damit Sachen, die noch gar nicht heute realisiert werden, sondern erst ganz am Schluss, die wollen wir schon heute sehen. Oder weil schon heute die sagen, oh, das muss doch jetzt so sein, aber Gott hat gesagt, nein, du verwechselst etwas in der Reihenfolge, das kommt noch gar nicht, das kommt erst nachher. Das ist gemeint mit diesem Wort. Und das hat eine Gefahr. Dass wir alle ermutigt werden, dass wir Gottes Verheißungen glauben. Also nicht versuchen, primär zu erklären, zu kontrollieren, sondern dass wir glauben, dass wir drinnen laufen. Ich werde starten mit dieser Bibelstelle. So ein bisschen die Frage, was haben wir davon? Welchen Lohn dürfen wir erwarten? Da kommt der Petrus zu Jesus und fragt, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Markus 10, 28, für die, die dort die Aufnahme hören. Janik, hast du schon angefangen aufzunehmen? Super. Mich hat vor Gemeindelehrwoche kann man die Aufnahme bestellen. Also wir nehmen alles aufnehmen, zusammen auf ECD, MP3. Für die, die die Aufnahme hören, werde ich die Bibelstelle nennen, Markus 10, 28 bis 30. Da sagte Petrus zu Jesus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Jesus erwiderte, ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder und Äcker zurücklässt, bekommt alles 100-fach wieder. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Da haben wir das ein bisschen. Ich will gar nicht allzu nah auf die Bibelstelle eingehen, wir sehen etwas von dem. Jetzt schon überkommst du etwas von dem zurück, wo du bist bereit warst, wegen der Nachfolge von Jesus Christus aufzugeben, hinter dich zu lassen. Sagt hier Jesus auf, du wirst zurückbekommen von dem. Schon jetzt. Nicht erst im Himmel, sondern schon jetzt. Aber im Himmel, das Richtige, das ewige Leben, das Erbe, all das, was der Dani hat angeschnitten schon. Also es gibt einen Lohn. Jetzt gehen wir mal in den Aspekt, die perspektivische Sicht von biblischen Aussagen. Und wir schauen das an am Beispiel von dieser Jesaja-Bibelstelle. Jesaja 61, Verse 1 bis 2. Dort steht, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die gebrochenen Herzen sind, um Freilassung auszurufen für die Gefangenen und Befreiung für die Gefesselten, um ein Jahr des Wohlwollens des Herrn auszurufen und einen Tag der Rache unseres Gottes, um alle Trauernden zu trösten. Das ist eine Bibelstelle, die vielen sehr, sehr bekannt ist. Eine Bibelstelle, wo Jesus bei seinem als er den Dienst hat angefangen in seiner Heimatstadt, in der Synagoge von Nazareth, hat er geredet, ihm ist die Jesaja-Rolle gebracht worden und er hat die Jesaja-Bibelstelle angewendet. Jetzt schauen wir mal, wie er das angewendet hat, nämlich in Lukas 4, 17, ab Vers 17 bis 21. Also wie wendet jetzt Jesus die Jesaja-Prophetie an? Und man reichte ihm das Buch des Propheten Jesaja und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen das Evangelium zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit und Blinden das Augenlicht zu verkündigen, Geknechtete in die Freiheit zu entlassen, zu verkünden ein Gnadenjahr des Herrn. Und er tat das Buch zu, gab es dem Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er zu ihnen zu sprechen. Heute ist dieses Schriftwort erfüllt. Ihr habt es gehört. Jetzt ist irgendjemandem etwas aufgefallen. Jesaja, Lukas-Evangelium. Jesus kennt als Sohn Gottes sowieso, aber er ist schon in die Schule der Juden gegangen. Er hat das Wort Gottes gelehrt als junger Bub. Das ist so eine bekannte Bibelstelle und er nimmt sie und er liest sie aus der Schrift vor und im Prinzip kürzt er den Vers 2 ab. Weil dort steht beim Jesaja, um ein Jahr des Wohlwollens des Herrn auszurufen und ein Tag der Rache unseres Gottes, um alle Trauernden zu trösten und so. Den mit der Rache, den bringt er gar nicht. Jesus bringt den Aspekt von Rache hier nicht. Und gleich steht der Herr und sagt, heute hat sich das Schriftwort erfüllt. Eigentlich nur bis vor das Unlister bricht es mit im Satz ab und sagt, es hat sich erfüllt. Und am Beispiel von Jesus hier, in dieser Bibelstelle, sehen wir, wie Jesus selber das Prinzip von prophetischen Perspektive oder von einer perspektivischen Sicht auf biblische Aussagen anwendet. Passend zum Gemeindezentrum hier haben die drei schönsten vom Berner Oberland im Hintergrund. Jesus beachtet das Prinzip von prophetischen Perspektiven. Der Prophet damals, der hat Ereignisse gesehen wie die Gipfel von einer Berghütte. Er hat weit vorausgeschaut. Das tut ja alle die Theologen, die nicht wirklich glauben, dass der lebendige Gott uns prophetische Einsicht schenken kann, die tun das ja wie wegerklären und sagen nachher, dass der Jesaja in mehreren Schritten ist geschrieben worden und wenn es dann gewisse Sachen sind, erst viel später geschrieben worden und so. Item. Prophetische Einsicht durch den Heiligen Geist, weit vorausgeschaut. Aber er sieht eine Bergkette. Aber er nimmt auch wahr, dass zwischen den einzelnen Bergen Täler sind, dass sie versetzt sind möglicherweise so. Von weitem sieht es aus, als wäre eine Linie, aber er weiss, dass sie verschiedene Gipfel und die sind zum Teil auch hintereinander. Das heisst, nicht der vorderste, der am höchsten scheint, ist wirklich am höchsten, sondern vielleicht der weiter hinter. Was er aber nicht ganz feststellen kann, ist, wie tief sind die Täler und wie weit sind die auseinander. Aber er weiss, das wissen wir aus anderen Bibelstellen, vom Jesaja zum Beispiel, dass der Knecht, der Menschensohn, der kommt, dass der Knecht Gottes, der kommt, zuerst wird müssen leiden und dann kommt die Herrlichkeit. Das sieht er schon, die Distanz. Oder der Dreierfolge erkennen die biblischen und alttestamentlichen Propheten richtig, aber sie können den Zeitpunkt, wie das genau stattfindet, noch nicht genau voraussagen. Und das ist gemeint mit einer perspektivischen Sicht auf biblische Aussagen. Dass nicht jede Aussage in der Bibel, wenn sie kommt, sogar hier in der Jesaja 61 Bibelstelle, fast in den gleichen Versen, x, ich könnte fast sagen, 1000 Jahre dazwischen sind, mehrere tausend Jahre. Heute haben wir das Jahr 2021, seit dem Kommen von Jesus, über 2000 Jahre her, und noch immer ist der Tag von Rache von unserem Gott so nicht gekommen. Also nicht irgendwie nur ein, zwei Jahre, sondern riesige Abstände. Und Jesus beachtet es. Die Propheten haben also die Höhepunkte der Heilsgeschichte gesehen, so wie ich erwähnt habe. Sie erkennt, dass der Verherrlichung des Messias Leiden vorausgehen wird. Sie erkennt, dass es eine Zwischenzeit gibt, auch die richtige Reihenfolge. Aber sie haben nicht unbedingt alles schon gesehen. Sie haben nicht alle Geheimnisse erkannt. Zum Beispiel das Geheimnis der Gemeinde Jesu, wie wir das gelesen haben in der Epheserbriefserie. Sagt der Paulus, das ist uns heute offenbar worden. Mir ist das offenbar worden, was für ein Geheimnis in dem ist, was Gott geplant hat mit dem Lieb Christi, was da alles drin ist. Das ist ja gewaltig. Ich gebe euch nochmal ein Beispiel. Der kommende König, sein Reich, mehrere Propheten haben prophezeit, dort nehmen wir noch eins, Jesaja, Jesaja 9,5. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Zweite Stelle aus dem Daniel, wo er deutet, das Bild, oder Nebukadnezar hat das Standbild, wo am Schluss ein riesiger Felsbrocken kommt und das Standbild zermahnt und zu einem riesigen Berg wird. Dann sagt er, aber in den Tagen der Herrschaft dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das für alle Ewigkeit Bestand hat. Kein anderes Volk wird je die Gewalt über dieses Reich an sich reißen können. Es wird alle jene Königreiche zerschmettern und vernichten, selbst aber für immer bestehen bleiben. Der Daniel bekommt durch den Heiligen Geist Einsicht ins kommende Reich Gottes. Ewig. Nichts kann das Reich von Gott erschüttern. Wenn es uns schon lange nicht mehr gibt, wird das Reich von Gott immer noch bestehen. Verschiedenste Regierungen sind gekommen, die ganze Geschichte sind geschrieben worden. Europa ist x-mal schon umgebaut worden, nicht erst seit dem Brexit. Das Reich von Gott bleibt. Das Reich von Gott bleibt, ist ewig. Und der Daniel sieht es. Und jetzt, was haben die Menschen gedacht zur Zeit, wo Jesus ist gekommen als Mensch auf die Erde? Die haben ja wirklich, nebst seinen Jüngern, haben sie sich schon immer wieder auch gefragt, ja, aber könnte es vielleicht nicht gleich sein, dass das der Messias ist? Und selbstverständlich haben sie sich gefragt, wenn der Retter jetzt kommt, der verheißen ist, der eben die Herrschaft wieder aufrichtet, wenn es wirklich der ist, der muss doch jetzt etwas gehen, weil Palästina, also Israel, war damals unter römischer Herrschaft, höchst schwierig, und die warten darauf. Dass sie eben auch die Pharisäerin fragen und sagt, hey, Jesus, sag mal. Wann kommt das Reich von Gott? Lukas 17, Vers 20 und 21. Darauf antwortet er, Jesus, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Eine andere Dimension von Reich Gottes, die sie gar nicht verstanden, nicht daran denkt und sich nicht vorstellen können. Und wisst ihr, die Pharisäer, niemand will von uns sein wie ein Pharisäer. Aber die Pharisäer, das sind noch speziell gewesen, die haben es eigentlich nicht so gut mit den Römern. Sie waren sehr streng im Gesetz, aber das waren auch die, die wollten, dass die Römer rausgehen, währenddem dass die anderen jüdischen Gelehrten, die Sadduzäer, die zu einem priesterlichen Geschlecht gestellt haben, die haben sich gut gestellt mit den Römern. Weil die haben ja profitiert von ihnen. Das war politisch. Kirchenpolitik hat es schon dann gegeben. Und die Pharisäer waren natürlich hochgradig interessiert daran, wenn dieser Jesus vielleicht möglicherweise, ja, tatsächlich der Sohn von Gott wäre, sage ich jetzt, wie funktioniert jetzt das, dass die Römer gehen? Dass das Reich von Gott, wo doch schon der Jesaja darüber geredet und der Daniel und viele mehr. Es kommt ein Reich, das Bestand wird haben, wo alles wird rausgeputzt und wieder wie zu Davids Zeiten, alles wird aufgerichtet, alles wird super sein. Wann kommt es? Und jetzt kommt der Jesus und sagt ihnen so etwas Komisches. Und ich gehe nicht davon aus, dass in dem Moment die Glaubwürdigkeit von Jesus in den Augen der Pharisäer extrem angestiegen ist. Sie hat gesagt, wow, das ist er, der Sohn von Gott. Ja, ich dachte, wir haben es gesagt. Das ist so ein Spinner, das ist wieder einer mehr von denen, der einfach eine neue Lehre vertritt, aber das ist er nicht. Pharisäer. Ich habe mich schon mal ertappt, als ich das Neue Testament gelesen habe, so voll drinnen gewesen. Und dann kommt die Antwort von Jesus eben zu den Pharisäern. Da habe ich schon mal ertappt, da bin ich mich gerade aufregend ab der Antwort von Jesus. Einfach so viel zum Thema Pharisäer. Manchmal denke ich, da ist ganz viel von diesen Haltungen, so ist mein eigenes Telefon noch drin. Ach, das ist wirklich, ich bin gerade erklopft in dem Moment, weil ich bin ja immer für Jesus, aber in dem Moment habe ich gedacht, wie kann man nur so blöd antworten? Ich habe gerade gemerkt, da steht etwas auf in mir, weil der Geist von Gott hat etwas angesprochen in mir, und das hat gerade gemacht, gerade eine Konfrontation gegeben. Und das ist super, wenn das Wort von Gott uns so gerade und klar kann konfrontieren kann. Er hat mit seinen Jüngern noch mehr über das geredet. Die Pharisäer sind auch dort schon wieder weggelaufen, vielleicht enttäuscht. Lukas 17, 22, dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr euch danach sehnen, auch nur einen Tag der Herrschaft des Menschensohns zu erleben, aber euer Sehnen wird vergeblich sein. Ja, aber jetzt ist doch Jesus gekommen. Und warum denn nicht? Und das ist doch der König, das ist doch der Sohn von Gott. Wenn man zu euch sagt, seht, dort ist er oder seht, er ist hier, dann geht nicht hin, lauft denen, die hingehen, nicht nach, denn wie der Blitz aufleuchtet und den Himmel von einem Ende zum anderen erhellt, so wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn kommt. Vorher muss er jedoch vieles erleiden und wird von der jetzigen Generation verworfen werden. Spürt ihr die Perspektive da drinnen wieder? Das ist, jawohl, mit Jesus ist das Reich von Gott angebrochen. Aber es ist noch nicht vollendet. Schon jetzt ist das Reich von Gott da, in ihm, mit ihm, inwendig, mit unter uns. Aber es ist noch nicht so da, wie es Pharisäer und alle vom Volk Israel hätten gehofft. Jesus offenbart etwas von dem Heilsplan oder von diesen Gedanken Gottes seinen Jüngern. Es geht um die perspektivische Sicht der biblischen Aussagen. Wie gesagt, der kommende König und sein Reich, es ist wichtig, dass wir ein Verständnis bekommen, die biblischen Aussagen gut und richtig einzuordnen. Das ist wirklich entscheidend. Was gilt schon jetzt und was gilt noch nicht? Und vielleicht sagen sie, ja, warum ist das so wichtig? Spielt doch eigentlich keine Rolle, es gibt doch schon alles und so. Ich bin überzeugt, wenn wir gut nachdenken, weiss jeder von Beispielen, wir kommen dann noch zu diesen Beispielen, und er merkt, das löst etwas Komisches aus ihm, eben eine Spannung, die er dann unangenehm empfindet und lieber eine gute Erklärung dafür hat. Warum ist jetzt das noch nicht? Und das sollte doch, und die Bibel sagt doch, und der hat auch gesagt, und in diesem Buch steht auch noch, und diese Predigt habe ich auch noch gehört. Und dann ist man so ein bisschen wie in einem Durcheinander. Und darum ist es wichtig, dass wir wie ein Sensorium entwickeln, vielleicht auch, für, wenn wir die Bibel lesen, ein Gespür haben, was gilt jetzt schon und was noch nicht. Wir wollen das Spannungsfeld vom Glauben eben nicht auflösen. Ich gebe noch ein Fallbeispiel. Das ist eins, was ich wirklich schon gehört habe, im Gespräch mit Leuten. Gefahr von überrealisierter Eskatologie. Ja, zwei diskutieren über politische Systeme und es ist völlig klar, dass auch Demokratien nicht das allerbeste politische System sind. Darum hat ja Gott, als er Israel hat berufen und hat, eigentlich hat Israel eine Theokratie gehabt. Gott regiert. Und es war nicht so eine gute Idee von den Israeliten. Sie sagten, wir wären König. Eigentlich war die Idee, Gott regiert. Die diskutieren darüber, ob es nicht auch andere Regierungssysteme gibt. Und einer sagt, ja, wir Christen, Wir sollten uns sowieso viel mehr zusammentun, viel mehr eins sein und viel mehr an unsere Kräfte vereinigen und alles daran setzen, dass wir in der Schweiz nur noch Christen haben in der Politik und eine christliche Regierung haben. Im Sinn von, wir beten ja, dein Reich soll kommen und dann könnte sich das Reich von Gott endlich ausbreiten. Also das findet man schon 2000 Jahre zurück bei den Jüngern, bei den Pharisäern. Und das ist eines von diesen Beispielen, das zeigt, wenn wir nicht lernen, zu unterscheiden, was ist schon jetzt dran und was ist noch nicht dran, dass wir ein Durcheinander bekommen. Und komische Diskussionen, die Bibel nennt das zum Teil auch fruchtleeres Geschwätz über irgendwelche Sachen, die nichts mit dem Evangelium zu tun haben. Und es ist auch wichtig, dass wir ein Gespür entwickeln dort. Ich hoffe, ich bin jetzt niemandem auf die Füße gestanden, der die Überzeugung auch vertritt. Also, vielleicht muss ich hier noch etwas sagen. Ich bin unbedingt für Männer und Frauen, die eine Berufung haben von Gott in der Politik sind, die an Jesus glauben. Wir wollen für sie beten, wir wollen sie freisetzen, wir wollen sie unterstützen, wir wollen sie, wenn wir sie kennen, wählen. Und wir wollen wirklich sehen, wie sie für die Werte vom Reich von Gott stehen und Politik machen. Absolut, das ist nicht das Thema. Das Thema hier war, wenn nur alle Christen in der Regierung wären, könnte man eine christliche Regierung haben und eigentlich das Reich von Gott, menschlich gesehen, hier in der Schweiz schon aufbauen. Und das finde ich hier in der Bibel nie. Außerdem müssen wir mal eure Übersetzung zeigen, wenn ihr sagt, bei mir in der Bibel steht das aber. Gehen wir einen Schritt weiter. Im Zusammenhang mit der perspektivischen Sicht von biblischen Aussagen. Es ist fundamental für das Verständnis der Bibel, dass man das versteht. Das Prinzip der prophetischen Perspektive ist wirklich grundlegend, auch für die alttestamentlichen Aussagen richtig einzuordnen. Ich bin da nicht Experte. Ich kann jetzt das prophetische Buch von Daniel nicht einfach so richtig auslegen. Es gibt ja verschiedene Varianten. Er redet nicht nur über die Zeit, zur Zeit von Jesus, er redet dann auch noch weiter raus, zur Zeit von Sachen, die noch gar nicht sind gekommen, auch in unserer Zeit noch nicht. Das ist nur ein Beispiel, wie gleiche Aussagen über mehrere Zeitalter hinweg Gültigkeit haben können. Das kann nur der Heilige Geist. Aber es hilft, richtig einzuordnen. Und im Neuen Testament gibt es etwas Ähnliches, so ein Perspektivenprinzip, nämlich auf das Prinzip der soteriologischen Perspektive, dort das komische Wort, das kommt vom Wort Soteria, das heisst Erlösung oder Rettung. Soteriologie ist die Lehre von der Rettung. Also Soteriologie beschreibt in der Theologie alles mit dem Erlösungswerk von Jesus Christus zu tun hat. Und das ist jetzt ein kleiner Exkurs. Und mir scheint dann noch wichtig zu sein, euch da mitzunehmen. Weil in dieser ganzen Lehre von der Rettung hat es auch gewisse perspektivische Sichtweise. Und die müssen wir wie auch verstanden haben, weil wir sonst manchmal verzweifeln, vielleicht an uns selber und am Leben und der Nachfolge von Jesus wie scheitern. Wie abhängen, wie nicht mehr weiterkommen. Ich möchte zuerst euch sagen, was ist schon jetzt eine bekannte Bibelstelle, 2. Korinther 5,17, da aus der NGÜ oben nachher, aus der Elberfelder Übersetzung unten nachher. Viel mehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Ein bisschen kürzer, die Elberfelder Übersetzung ist holprig für die, die sich nicht gewöhnt sind, das zu lesen. Ich lese sie noch gerne, ich bin vielleicht ein holpriger Typ, aber die ist extrem nah am biblischen Grundtext. Also wer nicht Griechisch und Hebräisch kann, so wie ich, willkommen im Club, lesen zum Beispiel Elberfelder oder auch andere Bibeln zum Vergleichen, wenn ihr sonst nur Hoffnung für alle lesen, Entschuldigung, nur, das ist ein gutes Deutsch zum Lesen, aber nicht so genau im Grundtext, kann man es vergleichen, Elberfelder, Hoffnung für alle oder NGU oder was immer. Sie sagt hier daher, wenn jemand in Christus ist, und dort ist das Wort in Christus ist, das ist noch wesentlich, nicht nur so mit dem so ein bisschen unterwegs, sondern in ihm ist, weil das beschreibt den ganzen Prozess, dass ein Mensch in ihm sein kann, muss er erkannt haben, dass er verloren ist ohne ihn. Er muss erkannt haben, dass er zu ihm kommen will, also eine Bekehrung oder Umkehr muss stattgefunden haben. Er muss ihn beten um Vergebung, er muss ihn annehmen als Herr von seinem Leben und dann geschieht dann die Wiedergeburt und dann ist er in Christus. Da hat es ganz viele Sachen, die auch dort dazukommen. Dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist wirklich wichtig. Und ich möchte es auch hier betonen, es gibt ein starkes schon jetzt da drin. Und ich möchte, dass wir das, auch bei all dem, was ich jetzt noch sage, ich möchte, dass wir das wie im Hinterkopf haben. Durch die Wiedergeburt kann so viel ausgelöst werden. Und ich kann es wie nicht stark genug betonen. Und vielleicht mit jemandem, den wir zu Jesus führen, auch richtig dran sind und ringen darum, dass er eine richtige Umkehr, eine richtige Buße, eine richtige Bekehrung kann erleben kann, weil in einem Schlag ganz viel kann gelöst werden schon. Weil ein Mensch, der wirklich Jesus begegnet, der sagt nicht, ja, ich weiß nicht recht, ob ich schon Christ bin. Jemand, der das sagt, der hat sich noch nie bekehrt. Weil wenn du wirklich Jesus begegnest, dann passiert etwas in deinem Leben. Dann hast du plötzlich das Gefühl, ich will die Bibel lesen, selbst wenn jemand bist, der sagt, ich lese eigentlich nicht so gern. Oder dann hast du das Gefühl, ich will jetzt mit diesen Christen sein. Vorher hast du gesagt, ja, nicht mit diesen komischen Typen. Oder du sagst, ich will jetzt Gott anbeten, selbst wenn du sagst, ich treffe keinen einzigen Ton richtig. Warum? Weil der Geist von Gott etwas hat bewirkt in dir, das neu ist. Ganz neu, neue Person. Und das kann man, wie gesagt, nicht, es ist wirklich eine neue Schöpfung. Gott zieht ein durch seinen Heiligen Geist. Ja, er ist adoptiert, er ist ein Kind von Gott geworden. Was für eine Vorstellung, dass wir Menschen, wir sind wunderbar geschaffen, aber in den Augen von Gott könnte man sagen, wir sind ja Staub, wir sind ja Wurm und gleich sieht Gott ein Schatz in uns und er sagt, ich will dich lösen, ich will dir vergeben, ich will dich annehmen als Sohn, als Tochter, ich will dich in meine Familie nehmen. Das ist ein Wunder. Und doch, und jetzt kommt eben das, was ich gesagt habe, das muss ich gleich eben hier sagen, das ist jetzt eben die soteriologische Perspektive, es gibt es schon jetzt, sind wir eine neue Schöpfung, sie löst, ist so vieles neu geworden in uns. Ich habe Zeugnis gehört von jemandem, der hat nicht mehr fluchen, nachdem er sich bekehrt hat. Also, in einem Schlag. Der hat gar nicht mehr, der hat das wie nicht mehr können. Und dann gibt es die Geschichte aus der Erweckungsbewegung, wo die Maultiere nicht mehr reagiert bei den Minenarbeitern. Warum? Weil die Maultiere haben ja nur reagiert, wenn man sie durch Fluch und Wüstenrede angetrieben hat. Und dann sind ganz viele von diesen Minenarbeitern Christen geworden, die haben das nicht mehr gemacht. Und dann sind die Tiere, die Lasttiere bleiben stehen, die haben sich die Befehle nicht mehr gewöhnt gewesen. Bekehrung, Wiedergeburt, etwas, was Gott tut, neue Schöpfung. Und jetzt noch nicht. Noch nicht alles ist neu. Und jetzt sagst du vielleicht, nein, jetzt bringt der Tom Erfahrungstheologie, wir wissen es doch auch, wir können uns immer noch aufregen. Genau. Wir können immer noch verletzt reagieren. Oder hang auf, wer sagt, ich rege mich nie mehr auf. Gut. Es gibt immer noch die Möglichkeit, dass wir der Versuchung zur Sünde nachgeben. Und ich kann mich immer noch frei entscheiden, Gott nicht zu folgen. Oder noch besser, dann will ich im Moment das Andachtsbuch von Oswald Chambers, mein Neues für sein Höchstes. Und das sagt zum Teil Sachen, das trifft mich. Da denke ich, nein, das ist ja extrem, der Typ. Es ist ja nicht nur, dass ich Gott nicht dort folge, aber es ist schon der Punkt, lasse ich ihm den überhaupt zu. Nimm mir die Zeit, ihn zu hören. Und dann, wenn er dir etwas sagt, ist dann noch der nächste Schritt. Mache ich dir auch, was er hat gesagt. Aber ich meine, es ist dann einfach so, nein, ich mache eigentlich immer, was er mir sagt, aber ich lasse gar nicht her, also kann ich mir da Spielraum offen lassen und ich entscheiden. Versteht ihr? Das ist es noch nicht. Trotzdem, dass Gott eingezogen ist durch den Heiligen Geist, gibt es irgendeinen Bereich, der einfach noch nicht super, super ist. Und da kommt die Heiligung. Ich will also, von Heiligung, von einem verändert werden in das Bild, das Gott sieht über uns, das der Heilige Geist bewirkt in uns. gebe eine Übersicht in der nächsten Folie, was da gemeint ist mit dem, was ich gerade gesagt habe. Nicht alles wird schon jetzt neu. Ursprünglich Adam und Eva, die hatten Kraft, nicht zu sündigen, sie aber fähig dazu. Und in Bezug auf ihren Willen war ihr Wille frei gewesen. Durch den Sündenfall hat die ganze Menschheit in Adam ist ein Bruch passiert. Und der Mensch, der nicht mit Gott verbunden ist, also nicht in Christus ist, so wie ich es vorher beschrieben habe, der hat Kraft, nur zu sündigen. Der kann gar nicht richtig laufen. Der kann nicht. Und ich rede hier nicht nur von diesen moralischen Sachen. Bitte, wir haben so viele Leute in unserem Umfeld, die Jesus vielleicht noch nicht kennen, nicht so, wie wir das verstehen, mit ihm unterwegs sind, die unehrlich sind, ungeradlinig laufen, die nie würden bescheissen, die ihre Kinder positiv erziehen, die viel Wert geben. Ich rede nicht von dem. Ich rede davon, dass selbst in ihrem Gutsein, das tiefste Unterdienen, sie sich selber und nicht Gott, weil ich komme noch darauf, was Sünde ist, weil letztendlich sie selber auf dem Thron hocken. Und der Wille ist geknechtet. Unter dem Fluch vom ersten Adam. Und wer in Christus ist, der hat Kraft, die Sünde nicht mehr zu wollen, aber er ist fähig dazu. Und er hat eine neue Freiheit vom Willen, weil er unter dem letzten Adam, unter Jesus Christus ist gekommen. Und zukünftig, wenn Jesus zurückkommt, er Gemeinde abholt, wir mit ihm leben können, dann sind wir nicht mal mehr feig sündigen. Und der Wille ist frei. Stellen wir uns das mal vor. Jetzt sind vielleicht die einen oder anderen über das hier gestolpert. Nicht Kraft zünden, nicht zu tun, sondern sie nicht zu wollen. Und jetzt sind wir eben bei diesem Punkt von dieser perspektivischen Sicht auf die Soteriologie. Ich will dieser Frage kurz nachgehen. Kraft zünden, nicht zu wollen, aber feig dazu. Warum betone ich das auf zu wollen? Wieso nicht Kraft zünden, nicht zu tun? Das ist eine grosse theologische Frage, wie wir die Heiligung verstehen. Und die kann man anhand von Römer 7 kann man das anschauen. Und das hat etwas mit dieser soteriologischen Perspektive zu tun, was ist schon jetzt und was ist noch nicht. Was ist denn schon jetzt vorhanden und was noch nicht? Und da tut sich das ganze Spannungsfeld von unserem Glaubensleben ein Stück weit auf. Eben die Spannung, die ich am Anfang schon beschrieben habe. Ich möchte mit euch ein paar Verse lesen aus Römer 7, Vers 15 und 16. Da mal, ich verstehe selbst nicht, der sagt ich, das ist der Paulus, der das hier schreibt, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil. Ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz recht und heiße es gut. Denn Vers 18 bis 20. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fällt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Jetzt, ich habe das wirklich nur mal anschneiden, das Thema. Aber letztlich geht es darum, wie sehen wir, die Heiligung anhand dieser Römerbriefbibelstelle. Da haben wir alle schon Bücher darüber gelesen, Predigen darüber gehört und. Und ich werde mich gleich da kurz mit reinnehmen, weil es nämlich genau das schon jetzt noch nicht geht. Paulus, das ist so, wie sich ein paar Leute ihn haben vorgestellt. Vielleicht hat er wirklich so ausgesehen. Ja, ich weiß nicht, ob er den Heiligen Schein hat können. ob er den wirklich so hatte. Also, das Gute wollen, das Böse tun. Die grosse Frage in dieser Römer 7, in diesem Römer 7 Kapitel ist eigentlich, mit welchem Paulus haben wir es zu tun? Ist das der Paulus, wo er zwar schon recht gut ist unterwegs war, weil glaubt mir, ein Pharisäer, ich könnte kein Pharisäer das Wasser reichen, wenn es darum geht, in einer Selbstdisziplin, in einer enormen Klarheit versuchen, jedes von den Geboten Gottes immer jederzeit zu beachten. Und Paulus war genau so einer. Red hier, Bibel, Römer 7, beschreibt sich der Paulus als der, bevor er Jesus Christus ist begegnet, bevor er in Christus ist, war. Oder redet hier Römer 7 davon, dass der Paulus hier sich sieht am Anfang von seinem Glauben, wo er noch ganz vieles nicht hat verstanden, eigentlich geistlich ist unreif gewesen. Oder redet hier Römer 7 davon, dass der Paulus in seiner vollen Glaubensreife war. Das ist die Frage. Und je nachdem, wie man hier entscheidet, kommt man zu anderen Schlüssen. Was unsere Heiligung anbelangt und was es schon jetzt und noch nicht genau ist. Und da wir nicht all die Modelle können ellenlang durchgehen können, will ich sagen, was ich glaube und warum. Also die Herleitung von möglichen Auslegungen von dieser Stelle ist möglich am Prinzip von der soziologischen Perspektive. Ich selber bin überzeugt davon, und ich glaube, ich kann wirklich hierher stehen, ihr könnt dann mit mir sagen, wie blöd ihr das findet oder auch nicht, dass Paulus hier im vollen Mass von seiner Glaubensreife war. Im vollen Mass. Und er das aus Überzeugung genauso hat geschrieben, wie er es hier schreibt. Geführt durch den Heiligen Geist, glaube ich. So wie die Bibel inspiriert ist. Und ich werde euch erklären, was ich meine damit. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Und sind nicht allzu fest schockiert. Ich habe eine Skizze gemacht. Also das Gute wollen und das Böse tun. Nehmen wir mal die Zielscheibe. Und die Zielscheibe mitten drin. Mit null, kein Zehntus Millimeter, kein Tausendstel Millimeter Abweichung. Mitten drin ist der Wille von Gott. Und durch die Erneuerung, durch die Kraft vom Heiligen Geist, die in ein Leben kommt von jemandem, der sein Leben Jesus gibt, der in Christus ist, kann er, inspiriert durch den Heiligen Geist, durch das, was Gott schon in ihm tut und bewegt durch die neue Schöpfung, kann er genau das wollen. Er will genau dort her, wo er glaubt, zu erkennen, dort ist der Plan von Gott, dort ist der Wille von Gott, so habe ich das Wort Gottes verstanden, so habe ich die Bibel gelesen, so habe ich es für mich auslegen können. Das ist das Ziel. Und wenn er sich aufmacht und handelt danach, dann ist er mehr oder weniger daneben. Also das Tun zu umsetzen, hat einen Unterschied zu dem, was er eigentlich herzielt. Und der Unterschied dort, das ist Sünde. Das ist eine sogenannte Zielverfehlung. Selbst wenn niemand würde merken, dass er daneben gelangt hat. Vielleicht ein Wort zu Sünde. Es gibt ja so die Bücher, wo so Glaubenssätze drin hat, wo man den Glauben lernen kann, sogenannte Katechismus. Und der Westminster Katechismus definiert Sünde wie folgt. Sünde ist jeder Mangel an Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes und oder seine Übertretung. Gemäß 1. Johannes 3,4. Dort steht 1. Johannes 3,4, wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnungen auf. Sünde ist in ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Also nochmal, Sünde ist jeder Mangel an Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes und oder seine Übertretung gemäß 1. Johannes 3,4. Aber ich glaube, das ist nur eine Teilwahrheit. Ich glaube, Sünde ist noch etwas mehr. Es ist nämlich eine Vergottung vom Ich. Wenn das Ich als Gott dargestellt wird, auf dem Thron ist und Gott, der sollte auf dem Thron sein, ab dem Thron runtergeht. Das ist eine Beschreibung noch extremer von der Sünde. Und damit, mit dieser Verschiebung, ich auf dem Thron, Gott daneben, wird eigentlich auch die persönliche Beziehung vom Geschöpf zum Schöpfer völlig zerrissen. Jetzt nochmal zurück zu diesem roten Pfeil dazwischen, dem Unterschied, wo ich gesagt habe, ist Sünde. Und vielleicht denken wir, das darf ja nicht wahr sein. Das kannst du ja nicht als Sünde bezeichnen. Und dann wären wir ja alle Sünder. Ja, genau. Ah ja. Selbst die könnten sagen, nein, heute habe ich echt das absolute Highlight in meiner christlichen Karriere. Ich habe nicht einmal heute gesündigt. Sonst hat ja mal einer, glaube ich, das gesagt zum Spurgeon. Dann ist er mir auf den Fuß gestanden und dann hat es aber gehört, wie er den Tag beendet hat. Das ist halt doch noch eine Sünde passiert. He. Viele, nehmen wir Spurgeon, nehmen wir andere, viele geistliche Vorbilder, Männer und Frauen Gottes, die haben ihnen Bücher geschrieben oder auch gesagt, hey, ich empfehle das, es ist eine gute Sache, einen Tagesrückblick zu machen, dem Herrn den Tag auch zurückzugeben, nochmal darüber nachzudenken, wie ist der Tag gelaufen. Und sie sagen, jedes Mal, wenn sie das machen, müssen sie sagen, es gibt so viele Sachen, die ich weiss, ich hätte es anders machen können. Glauben wir, ich werde hier rauslaufen, werde denken, nein, warum habe ich das so ausgedrückt? Das war auch unher, wie ich es gesagt habe. Und nicht, weil ich das will. Wenn wir ehrlich sind und wir, die mit dem Herrn leben wollen, und der Heilige Geist, der in uns drin ist, der das Werk tut, merken wir doch immer wieder, er kann liebevoller sein, feiner sein. Warum habe ich jetzt so gereizt geantwortet? Warum nervt mich das gerade so, die Situation? Was ist da in mir vorhanden? Und wir können in x Gelegenheit, sogar bei den heiligsten Handlungen, die wir tun, nach bestem Wissen und Gewissen, müssen wir im Anschluss sagen, es kann besser sein. Warum ist das so? Warum ist das so? Ich habe die Skizze ergänzt. Mit so zwei Wolken. Die graue, passend, der alte Einflussbereich. Und die helle, der neue Einfluss. Ist je jemand in Christus, ist er mitten in diesem neuen Einfluss hin, weil eine neue Schöpfung passiert ist. Von oben her könnte man sagen, passiert eine Wiedergeburt. Niemand kann sich selber eine Wiedergeburt machen. Das kommt von einem Geist Gottes, wird es geschenkt. Da ist also schon in diesem Neuen drin. Schon jetzt lebt er in dieser zukünftigen Abhängigkeit, Beziehung, Reich Gottes, ist mit drin. Und das Wesentliche von diesem neuen Einfluss, Christus, Rechtfertigung, Leben. Ganz kurz zusammengefasst, der alte Einfluss ist der Adam, der gesündigt hat, Sünde und Tod. Und das ist wie gegenüber sich, gegenübergesetzt. Jetzt, ich glaube, und ich habe gesagt, ich sage jetzt ganz erst, was ich glaube, dass sich die Bereiche überlappen und nicht nur einen Berührungspunkt haben. Ich glaube, dass es einen Schnittpunkt gibt, dass obwohl das der Mensch, der in Christus ist, schon völlig in diesem Neuen ist, dass es Dinge gibt oder dass vom alten Einfluss immer noch vorhanden ist. Also wir sind schon eine neue Schöpfung, aber der Einfluss von der alten Gesetzmäßigkeit ist nicht völlig aufgehoben. Und darum hier, es geht um Heiligung, das habe ich gesagt. Vielleicht noch, um was es hier geht. Das Verständnis von Heiligung nennt man etwa auch, sehr vereinfacht dargestellt war, das augustinische reformatorische Heiligungsverständnis. Und dass ich es erwähnt habe, der Vollständigkeit halber, es gibt wahrscheinlich ganz viele verschiedene und auch verschiedene Mischformen. Es gibt auch noch das Pietistische. Und das ganz grob zusammengefasst werden dort, die beiden Bereiche, Einflussbereiche, haben keine Überschneidung, die haben einen Berührungspunkt. Und der Berührungspunkt ist das Fleisch, die alte Natur des Menschen. Und wenn der Mensch nicht im Fleisch lebt, sondern im Geist, also wirklich voll abhängig ist, hundertprozentig abhängig ist vom Heiligen Geist, dann ist es ihm möglich, nur noch eben der Will von Gott tun, zwar 100%. Und es gibt gute Gründe in der Bibel, die für das reden. Es gibt Verse, es gibt Abschnitte, es gibt Texte, die diese Ansicht unterstützen. Also ist das nicht einfach eine Erfindung von ein paar Leuten, die sagen, die haben einfach andere Ideen. Aber ich weiss auch von Leuten, die in tiefe Nöte kommen, weil sie ihr Leben lang denken, was ist los mit mir, dass ich immer noch in etwas Altes zurückkehre oder es immer noch nicht schaffe, wirklich im Geist zu leben, dass ich die Sünde nicht mehr tue. Es gibt noch einen weiteren Gedanken, der sagt, die haben nur Berührungspunkte in zwei Bereichen. Und der Paulus schreibt hier von einem unreifen, neuen Christ. Und je mehr, dass wir Durchbrüche haben, je mehr, dass wir verändert werden, desto mehr werden wir nur noch das tun, was Gott sagt. Ich selber glaube aufgrund des gesamten biblischen Zeugnisses, dass wir hier, dass wir eine Schnittmenge haben, dass es Einfluss gibt in unserem Leben jetzt, wo noch nicht einfach weg ist, aber schon jetzt die Herrlichkeit, Güte, Kraft von Gott da ist, aber dass wir uns dem nie ganz entziehen können, so wie ich es skizziert mit dem kleinen Unterschied von der Terrenwotte. Ich glaube, das ist der Will von Gott. Heute ist mir bei der Vorbereitung noch etwas in den Sinn gekommen. Die Bibel sagt, unsere Erkenntnis ist ein Stückwerk. Angenommen, du liest die Bibel und du erkennst den Will von Gott und du sagst, wenn ich jetzt danach handle, tue ich hundertprozentig den Will von Gott. Das kann gar nicht funktionieren, weil deine Erkenntnis in diesem Moment ist Stückwerk. Vielleicht hast du irgendein Mühe noch verpasst, das du noch nicht verstanden hast. Und Gott liebt dich so fest, er sagt, schau mal, der Thomas, der gibt sich so Mühe. Er hat so weit daneben geschossen, aber ich sehe sein Herz. Und er will das Beste und das, was er erkennt hat aus dem Wort von Gott. Wow! Und eigentlich lässt schon noch und denkt, ja, das war schon ein bisschen das Leben. Versteht ihr? Den Anspruch zu haben, dass wir jemals, wenn wir uns nur Mühe geben, nur genug, schon hier, hundertprozentig, durch den Heiligen Geist und durch Heiligung, was alles richtig ist, bitte, hundertprozentig den Willen von Gott tun, da finde ich recht. Eindrücklich, der Anspruch. Ein paar praktische Überlegungen. Es gibt nämlich eine Gefahr in dem Willen, wo ich glaube. Die Gefahr ist nämlich, dass man sagen kann, ja, der Tom hat ja gesagt, wir werden immer ein bisschen daneben schiessen. Also komm, es ist ja normal, dass du es nicht immer erreichen kannst. Es gibt Gefahr von billiger Gnade. Es gibt Gefahr, dass sie plötzlich sagen, ja, selbst wenn ich mir jetzt extrem wird Mühe geben, es würde ja nicht ganz lang, also spielt es nicht so eine Rolle, wenn wir nicht so fest Mühe geben. Und diese Gefahr, der müssen wir begegnen. Der muss ich begegnen in meinem Leben. Der muss ich begegnen, jeder, der das vielleicht so sieht, wie ich das jetzt dargestellt habe, durch das Licht vom Heiligen Gesetz Gottes, wo steht, wir alle sind Sünder. Und es steht zum Beispiel, ohne Heiligung kann niemand Gott sehen. Ohne, dass er dran ist mit dem Weg, auf dem Weg, Gott näher zu kommen, ihn mehr zu sehen, besser verstehen, was gemeint ist mit der Kraft von Gott, die schon wirksam ist in unserem Leben. Das ist schon ein Auftrag. Weil es gibt auch Unterlassungssünden. Und wenn ich nicht mit Gott wachse in der Beziehung, das ist eine Unterlassungssünde. Das ist Faulheit. Und darum braucht es dann das Licht vom Gesetz, wo der Schnittpunkt beleuchtet und sagt, Tom, sorry, nein, das ist billige Gnade, die du anfängst zu glauben. Hör auf mit dem. Dass sie ein Verständnis bekommen, für was es Gott mir gelöst hat. Das ist so Massnahmen. Praktisch, was heisst das, Heiligung? Erstens, ich schenke all meine Aufmerksamkeit, ich weiss, es ist klein, vielleicht könnt ihr es ein bisschen lesen, ich sage es jetzt. Erstens, ich schenke all meine Aufmerksamkeit den gestellten Aufgaben, Gelegenheiten, Verantwortungen, die sich mir in meinem Leben stellen, aufgrund vom Wort Gottes, aufgrund von meiner Arbeit, aufgrund von meiner Familie oder Beziehungssituation. Ich schaue her, Gott, was willst du hier? Nächster Schritt. Ich sage, Gott, steh mir bei. Ich weiß gar nicht, wie ich so umgehe mit dem. Oder gib mir Weisheit, weil niemand kann etwas tun ohne Christus, sagt das Wort. Ich ringe darum, um die Begegnung mit Gott, dass er mir hilft in dem innen. Und dann gebe ich voll Einsatz. Von Herzen. Selbst wenn ich von Herzen nicht daneben liege. Mit gutem Willen und ganzem Herzen an die Arbeit und ich rechne mit Gottes Hilfe, mit seiner Gegenwart, mit seinem Reden in mein Leben ich erwähnt dem. Und am Abend oder wenn auch immer stelle ich fest, ja, das ist gelungen, merci Herr, dort hast du Segen gegeben, dort hast du Frucht geschenkt, dort durfte ich ein gutes Gespräch haben, dort hatten wir einen schönen Austausch gehabt, vielleicht als Ehepaar, oder dort hatte ich mal Geduld gehabt mit meinem Teenager-Sohn, bin nicht gerade durchgestartet, du hast mir wirklich, du hast etwas bewegt in meinem Herz, aber ich hätte es gleich anders können sagen. Und du bittest um Vergebung und um Hilfe, für den Weg weiterzugehen. Wisst ihr, wie der Weg weitergeht? Wir fangen wieder an und bleiben dran. Und das nennt sich eigentlich, könnte man sagen, das ist Heiligung. Das ist so ein bisschen die praktische Anwendung von dem, was ich jetzt dargestellt habe, von dem schon jetzt noch nicht. Niemand von uns hat die Kraft zu sagen, schon jetzt habe ich es immer im Griff, wenn ich nur genug mit dem Heiligen Geist zusammen bin. Aber gleichzeitig ist da so eine Kraft drin, mit dem Heiligen Geist und mit dem Werk, das er in uns innen tut. Und das kann ich, wie gesagt, nicht überbetonen eigentlich. Schon jetzt bin ich Gerechtigkeit Gottes. Verstehen wir das? Wir werden, wenn wir errettet sind, wir werden nie gerechter sein als heute. Jetzt, in diesem Moment. Nie. Du wirst nicht im Himmel mehr Gerechtigkeit haben als jetzt. Verstehen wir das? Weil es ist nicht unsere Gerechtigkeit, die Gott anrechnet. Das ist die Gerechtigkeit Christi und die wird sich nicht mehr verändern. Die ist gegeben. Das heisst, immer wenn Gott uns anschaut, sieht er uns durch Bruder, durch Jesus, durch sieht die volle, gültige, absolut mögliche Gerechtigkeit. Es kann niemand gerechter sein. Und die ist jetzt schon in deinem Leben gültig. Jetzt. Schon jetzt. Da musst du nicht warten bis in den Himmel, für diese Gerechtigkeit zu haben. Weil wir haben nichts damit zu tun. Es ist Jesus, was er hat vollbracht, was er uns schenkt. Schon jetzt können wir wollen, was Gott will. Selbst wenn wir es nicht ganz checken. Wie Kinder manchmal sagen, mach das. Und dann machen sie etwas von ganz zeichnen, Digger. Ich muss gerade lachen, weil wir haben meine Kinderzeichnung angeschaut. Ich bin selber überrascht, wie gut sie zeichnet mit 4-5-Jährigen. Es ist wirklich fast unglaublich. Also es ist jetzt nicht blöd. Meine Mutter hat sicher die Jahrzahlen vertauscht. Oder so. Ich habe wirklich gut gezeichnet. Aber ich meine, wenn ich das meinem Sohn hätte gesagt, zeichne mal das in diesem Alter, dann hätte ich gesagt, ja, er hat sich um Mühe gegeben, aber es wäre so weit daneben gewesen von dem, was ich vielleicht auch gedacht sollte, dass es sein. Und genau so ist Gott mit uns. Verstehen wir das? Er sagt, mach das und wir machen es von ganzem Herzen. Es ist noch so weit daneben. Aber er sagt, ja, ich sehe es. Genau das ist es doch fast, ja. Aber schon jetzt können wir das wollen. Vielleicht gibt es noch weitere, die euch in Sinn kommen. Ich glaube, es gibt ganz viel. Und ich glaube, ein Auftrag, und das möchte ich hier sagen, ich glaube wirklich, dass das etwas ist, was Gott will in uns aufwühlen oder aufbringen jetzt. Wir haben einen Auftrag, ihn zu entdecken, ihn kennenzulernen, herauszufinden, was da schon jetzt alles drin liegt. Und ich glaube, da ist eben ganz viel drin. Und das ist unser Auftrag, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir mit ihm reden, herauszufinden, Gott, was willst du mir schon jetzt geben für diesen Tag heute? Und es gibt Sachen, die noch nicht sind, nämlich durchgeheiligt. Und wenn du sagst, ich habe alles erreicht, was Heiligung anbelangt, dann frage ich mich, was machst du noch da? Wir können noch nicht zu 100% machen, was Gott will. Aber ich ermutige uns alle, dass wir uns ausstrecken nach dem Schweizer und in dem bleiben. Das war der Ausflug in die soteriologische Perspektive. Ich möchte noch kurz ein Thema anschneiden. Es gibt ein Reich Gottes. Perspektive auch noch. Es gibt nämlich auch eine perspektivische Sicht auf die biblische Aussage. Auch im Reich Gottes, was gilt schon jetzt und was noch nicht. Und warum schneide ich das an? Weil genau im christlichen Kuchen, um es mal so auszudrücken, dort gewisse Verwechslungen passieren. Und das führt dann zu komischen Sachen manchmal. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Matthäus 13, 16, ihr aber seid glücklich zu preisen, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Ich sage euch, viele Propheten und Gerechte sehnten sich danach zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Sie sehnten sich danach zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Mit Jesus ist etwas angebrochen vom Reich von Gott, wo Propheten davon prophezeit und träumt haben und sich gesehen haben, dass sie das sehen können, den Tag, wo der Messias kommt und wo eben das Reich Gottes kommt. Und Jesus sagt, der hat es. Der sieht es schon jetzt. Reich Gottes, schon jetzt. Dann auch Jesus zu Menschen, sagt er das, die gerade ein Wunder haben erlebt. Und er sagt ihnen so, Lukas 11, Vers 20, wenn ich die Dämonen nun aber durch Gottes Finger austreibe, das ist ein anderes Wort für das Werk vom Heiligen Geist, wenn ich aber die Dämonen durch Gottes Finger austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn Dämonen ausgerieben werden durch die Kraft vom Heiligen Geist, durch den Finger Gottes, ist das ein Zeichen, dass das Reich von Gott nahe ist, dass es hier ist, dass etwas passiert von dieser Gegenwart und Herrschaft von Gott. Und Jesus sagt, es ist da. Ich habe es jetzt gerade gemacht. Darum ist das ein Zeichen, es ist da. Und zu den Pharisäern sagt er, Lukas 17, 20, Vers B, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Wir haben es gelesen schon. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also, schon da, schon jetzt. Reich Gottes, schon jetzt. Weiters, Römer 14, 17, die Bibelstelle gefällt mir, weil das ist ein Teil vom Reich von Gott, den ich schön finde. Es geht nicht um die Frage vom Essen und Trinken, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Schon jetzt. Schon jetzt. Nicht erst im Himmel, nicht erst, wenn wir dann gestorben sind oder wenn wir genug heilig sind, sondern schon jetzt. Es geht um Gerechtigkeit, um Frieden und Freude, die der Heilige Geist bewirkt. Kolosser 1, 13, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Das hat er jetzt gemacht. Jetzt sind wir versetzt ins Reich von Gott. Schon jetzt. Noch nicht. Matthäus 6, Vers 10. Wir sollen beten, dein Reich soll kommen. Hast du mal gedacht, dass Jesus irgendwie etwas verwechselt? Er sagt, das Reich von Gott ist nahe, es ist da. Und gleichzeitig sagt der Jünger, wenn sie fragen, wieso wir beten, sagt, betet, ringet darum, betet, betet darum, dass das Reich von Gott kommt. Was bedeutet das? Es ist schon da und doch noch nicht ganz. Es ist schon hier und wir sollen noch darum beten. Spürt ihr die Spannung? Ich finde, ich bin ziemlich unter Spannung mit so Aussagen. Matthäus 25, 34, dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Das ist bezieht sich auf die letzte Zeit. Und er sagt ihnen, es ist etwas vorbereitet für euch. Jetzt könnt ihr sie Besitz nehmen, aber noch nicht jetzt, sondern erst dann. Markus 14, 25, Abendmahl vor seinem Tod, Jesus, ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein trinken werde im Reich Gottes. Also ist etwas, irgendetwas von dem Reich von Gott ist noch nicht da, wo Jesus hat es gesagt. Jesus fuhr mit einem Gleichnis fort, Lukas 19, 11. Weil er so nahe vor Jerusalem war, meinten seine Zuhörer nämlich, der Anbruch des Reiches Gottes stehe unmittelbar bevor. Aha, die denkt, ja, jetzt kommt er auf Jerusalem, jetzt wird er der König, jetzt geschätzt. Und der Vater hat das Gleichnis erzählt, um zu erklären, nein, das ist gerade noch ein bisschen zu früh. Es ist ja fast im Land, aber noch nicht ganz. Ich habe ein Beispiel schon gebracht zum Thema Gefahr vor überrealisierter Eskatologie. Und das ist etwas, was ich glaube, ist wichtig, dass wir das halt auch im Austausch, im Gebet und im Studium vom Wort immer wieder uns herausfordern, dort, wo verwechsle ich da etwas und wo darf ich viel erwarten von Gott. Die bekanntesten Bereiche von dem, dass wir etwas erwarten, was noch gar nicht so da sein soll, ist eben das Reich Gottes allgemein, Zeichen und Wunder allgemein, körperliche Heilung insbesondere, vielleicht gibt es noch weitere Bereiche. Ich hoffe, dass hier nicht viele Leute hocken, die vielleicht unter echt schwerer Krankheit leiden. Und glauben wir, jemand, der Jesus lieb hat und eine schwierige Krankheitssituation hat, jemand, der Jesus wirklich lieb hat, der fragt Gott, gibt es irgendeine Sünde in meinem Leben? Gibt es einen Bereich, den ich aufräumen muss? Gibt es einen Bereich, wo ich mehr Glauben kann bekommen? Wie kann ich mehr Glauben bekommen? Das sind nicht die Leute, die dann rumliegen und sagen, ja, ich habe keine Ahnung. Und die dann von allen irgendwie einen Hinweis brauchen, dass sie noch zu wenig Glauben haben, darum sind sie nicht geheilt. Und vielleicht habt ihr das persönlich auch schon erlebt. Und vielleicht hören wir ja manchmal, ohne dass wir es wollen, unbewusst zu den Tätern. Entschuldigung für das Wort. Das ist wirklich etwas, wo wir gut heranschauen müssen, was sagt das Wort Gottes. Und wo wir auch Spannung aushalten müssen. Das Fallbeispiel noch. Es ist Gottes Wille, dass hier bei uns alles genau so wird wie im Himmel. Weil Jesus hat ja gesagt, wir sollen beten. Die Wille soll geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Und ich denke dann immer, wie kommen die auf die Idee, dass das so soll passieren? Sie sagen, ja, im Himmel ist immer ist super. Es ist kein Schmerz mehr, es ist kein Leiden mehr, es ist alles genial. Aber wenn man die gesamte Bibel anschaut, das gesamte Zeugnis von Schrift, wird es schwierig. Was würdet ihr so jemandem antworten? Wenn wir das so beten, im Vater unser, ist gemeint, dass der Himmel hier auf Erden kommt oder dass jetzt 15. Februar 2021, kurz vor den 9, der Wille von Gott durch nichts aufgehalten wird, so wie er im Himmel durch nichts aufgehalten wird. Für diesen Moment hier, im christlichen Zentrum Talgut, mit den Leuten, die jetzt hier hocken, soll der Wille von Gott durch nichts aufgehalten werden, so wie er im Himmel nicht aufgehalten wird, oder soll jetzt hier Himmel sein auf Erden. Spürt ihr die Nuancen? Ich bete das von Herzen und ich bete es immer wieder. Aber ich bete, dass der Wille von Gott geschieht. Ich glaube, dass der Wille von Gott war, dass Israel hat nach x Warnungen der Propheten ins Exil müssen. Auf Babylon. Das war nicht Himmel auf Erden, aber es war im Plan von Gott. Versteht ihr ein bisschen, von was wir reden? Das ist eine überrealisierte Eschatologie. Wir sagen, wenn wir das beten im Vater unser, heisst es, dass hier Himmel auf Erden kommt. Es ist natürlich Himmel auf Erden, wenn wir einen Gottesdienst feiern, wo wir merken, die Gegenwart von Gott ist da. Unsere Herzen werden gefüllt mit seiner Freude, mit seiner Kraft. Menschen werden vielleicht spontan geheilt im Lobpreis. Etwas passiert, Leute bekehren sich zu Jesus. Das würden wir schon als Himmel auf Erden bezeichnen. Absolut, jawohl, ich auch. Aber es ist doch nicht Himmel auf Erden, weil wenn wir ganz ehrlich sind, werden wir noch ganz viel Nöte mit heimnehmen. Wir werden in Situationen gehen, wo wir wissen, das ist ja katastrophal. Und wir werden sagen, ja, der Himmel, der ist jetzt gerade kurz gewesen, aber bei ihm wird es ewig sein. Darum, da müssen wir genau sein. Das ist eine Freundin von uns, oder hat mir erklärt, dass eigentlich im Leben von einem gläubigen Christ, das ist zweimal gläubig, der ist doppelt gläubig, keine Krankheit mehr soll geben. Und sie hat gesagt, schau, Jesaja 53, wenn du glaubst, sagt sie, wenn du glaubst, dass dir die Sünden vergeben sind, dann ist doch völlig logisch, dass du auch geheilt bist, weil das steht ja dort. Hat jemand die Argumentation schon mal gehört? Eigentlich solltest du nicht krank sein, weil du glaubst ja, dass dir die Sünden vergeben sind. Also, Jesaja 53 sagt, er ist für unsere Sünden und für unsere Schmerzen gestorben. Also, was ist dein Problem? Du solltest doch. Außer dir, sonst mal schon jemand, dem das gehört. Okay, sagt ein paar. Das ist ein Beispiel von dem, dass wir Sachen wie anfangen verwechseln und nicht das Gesamtzeugnis von Schrift wirklich heranschauen, was sagt die Bibel genau. Ich habe nur so gedacht, als ich über das nachgedacht habe, ist noch krass, Jesus sagt, wenn dir dein Auge verführt zur Sünde, reiss es aus, es ist besser, du gehst einäugig im Himmel, als mit beiden Augen in die Hölle. Dann habe ich so gedacht, das ist noch spannend. Oder der Gelähmte, der runtergelassen wird durch das Dach, ihm sagt er ganz zuerst mal nicht, heilig, weil Jesaja 53, sondern er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich weiß gar nicht, was wirklich der Plan war. Die Leute sagen dann, was, du kannst sicher nicht Sünden vergeben. Und er sagt dann, mal. Aber wenn es euch hilft, das ist mit meinen Worten sagen, wenn es euch hilft, für mich ist es nicht schwieriger, jetzt in Tal aufzustehen. Aber das wirkliche Problem, ist seine Sünde gewesen, sein Herz, nicht das gelähmte sein. Das ist ja verrückt, wenn du gar nicht mehr kannst laufen und Freunde brauchst, die dich zu Jesus bringen. Es muss gar nicht weitergehen. Es ist eigentlich uns sonnenklar, dass das nicht stimmen kann. So. Aber die Grundlage hat Jesus geschaffen am Kreuz von Golgatha, dass jede Krankheit und alles gelöst ist. Wir müssen nur herausfinden, wo ist er da drinnen? Und wie können wir das? Indem wir sind wie Kinder. Wir können es nicht immer erklären, aber wir können drinnen versuchen zu leben. Wir dürfen es nicht auflösen, das Spannungsfeld, das ist die Botschaft von heute Abend. Nicht über das rausgehen, was die Bibel sagt. Uns nicht leiten durch unsere Wünsche, durch unsere Bedürfnisse oder unsere Nöte. Sagen, jetzt muss doch Gott. Gott muss. Wisst ihr, Gott muss wirklich nicht. Er muss echt nicht. Gott muss gar nichts. Und das ist hart manchmal. Wenn wir uns wünschten, wir könnten denen sagen, du hast doch gesagt das. Und wir dürfen ja sagen, dein Wort, so wie ich es verstehe. Wie wollen wir vorwärts gehen? Indem, dass wir folgen, glauben, erwarten, nicht alles erklären und begründen. Ich möchte so schließen mit dem, was schon jetzt ist und mit dem Auftrag, den er uns gegeben hat. Er hat gesagt, geht und verkündigt. Matthäus 10, 7 bis 8, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus, was ihr umsonst bekommen habt, das geht umsonst weiter. Schon jetzt, das ist ein Auftrag. Und jetzt wird es eben schwierig. Soll ich es ja machen, wenn ich nicht weiss, ob der nicht geheilt wird? Ja. Ja. Steht da. Ja, aber wenn es dann nicht geschieht, dann bringe ich es Gott wieder und sage, Herr, ich verstehe es zwar nicht, aber hilf mir, ich will dir treu sein, ich will sein wie ein Kind, ich will es packen, ich will dranbleiben, ich will wachsen in meinem Glauben, im Vertrauen darauf. Aber ich will niemandem sagen, du hast zu wenig Glauben, weil jetzt nichts ist passiert. Übrigens immer dann, wenn Jesus hat gesagt, jemandem wegen zu wenig Glauben. Es waren meistens nicht die, die krank waren oder sonst etwas. Er hat seinen Mitarbeitern gesagt, wenn sie etwas hätten sollen tun. Also, wenn jemand zu wenig Glauben hat in so einer Situation, ist es nicht der, der krank ist, sondern du, der mit ihm betest. Aber das wäre dann noch ein anderes Thema. Einfach, vielleicht das auch noch. Nein, Markus 16, 17. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Nehmen wir doch das mit. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. So stark. Schon jetzt. Das ist also das Spannungsfeld von unserem Glauben. Das Spannungsfeld ist, dass wir Gott gehorchen, glaubend erwarten, nicht alles erklären und begründen und dass wir weiter beten, unser Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt sein, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auch hier, heute Abend, in unseren Herzen. Gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die gegen uns schuldig geworden sind. Und lass uns nicht in Versuchung kommen, sondern rette uns vor dem Bösen. Und in dem Moment bleiben wir, für das beten wir, für das stehen wir. Und so will ich jetzt abschließen den Abend und euch eine gute Nacht wünschen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wir einfach Kinder dürfen sein, ganz zuerst. Wir sind nicht Wissende, Könnende, wir sind nicht Theologen, wir sind nicht irgendeine Rolle, wir sind deine Kinder. Du hast uns gerufen und wir wollen nah an deinem Herz bleiben, wir wollen unsere Herzen immer wieder anzünden von dem, was du uns schon jetzt geben willst. Und wir wollen wachsen in dem, wir wollen uns freuen in dem und gleichzeitig wollen wir nicht etwas auflösen, was du selber nicht auflösest. Danke, dass das Wort nicht geraubt wird, nicht verdreht wird, dass wir es richtig einordnen können. Und dort, wo ich es falsch ausgedrückt habe, möchtest du, Herr, durch deine Kraft gerade biegen. Amen. Amen. Sei gesegnet. Merci für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr da gewesen. Schön, die, die morgen werden dabei sein. Gottes Segen. Kärtchen auszufüllen, die noch nicht haben.